Münih FM, das türkisch-deutsche Magazin auf Lora München.
Münih FM, Türkçe-Almanca Magazin Programmı.
Wir bringen Themen zum türkischen Leben in München, staubfrei, ohne Konservierungsstoffe und garantiert keine Importware.
Münih'te yaşayan Türkiye'liler, Türkçe konuşan Münihler, sizinleyiz.
Münih FM, Sauerstoff für die Multikulti-Debatte.
Guten Abend, liebe Zuhörer, hier ist Radio Lora 92.4 Münih FM. Mein Thema heute Abend ist Koran. Ganz speziell ist, ein deutscher Redakteur hat den Koran aus Berufswegen gelesen und es hat mich sehr interessiert, warum ein Redakteur sowas macht, den Koran von Anfang bis Ende zu lesen. Der Hintergrund war ganz einfach, er wollte einen Artikel schreiben über Salman Rushdie. Es ist bemerkenswert, zu welchem Schluss er gekommen ist und was er für sich aus dem Koran für sich gewonnen hat, aus dieser Forschung heraus. Ich werde einfach mit ihm darüber sprechen, wie man miteinander interreligiös sich kommunizieren kann in München und gemeinsam hier ein Leben in der Zukunft aufbauen kann. İyi akşamlar. Münih FM'e hoş geldiniz. Bu akşamki konumuz Kur'an. Bir Alman yazarı Kur'an'ı okumuş. Salman Rushdie'nin yazdığı kitaptan sonra Kur'an'ı okumuş ve Kur'an'dan çok etkilenmiş ve ben bu yazarla bir konuşma yapacağım. Almanlar, özellikle yazarlar, İslamiyet'i nasıl görüyorlar? Çünkü bu yazar tüm Kur'an'ı baştan sona kadar okumuş ve Kur'an'dan kendine göre bilgiler almış ve çok etkilenmiş. Nasıl etkilendiğini size bu konuşmada aktaracağım.
Münih FM, das türkisch-deutsche Magazin auf Lora München.
Münih FM, Türkçe-Almanca Magazin Programı.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم.
Guten Abend, lieber Zuhörer. Hier ist Radio Lora 92.4 Münich FM. Heute ist unser Thema Koran. Aber von einer ganz speziellen Seite, von einem Journalisten gelesen, rein beruflich studiert. Und wir werden einfach mit ihm diskutieren, warum er den Koran gelesen hat und welche Inhalte für ihn besonders wichtig kamen. Er ist ein Journalist, Auslandsressortleiter bei der Bunte, hat den Koran 1988 gelesen. Und würden Sie sich bitte vorstellen?
Ich heiße Rembert von Samson und bin heute selbstständig. 1988 war ich Auslandsressortleiter bei der Bunten. Und damals waren gerade diese satanischen Verse von Salman Rushdie herausgekommen. Und Ayatollah Khomeini hatte eine Fatwa gesprochen. Und wir haben damals versucht, den deutschen Leser den Islam zu erklären. Was sind das für Menschen? Sind sie grausam? Sind sie nett? Sind sie Menschen wie du und ich? Also etwas eigentlich versucht, um ein bisschen Verständnis zwischen den für uns eigentlich ja wirklich verschiedenen und fremden Welten zu schaffen, eine Brücke zwischen beiden Welten zu schaffen.
Ist das ein spezifisch Bunte Thema oder ist das ein Interesse, die Sie es erweckt haben für dieses Blatt?
Das war damals ein typisches Bunte Thema. Bunte hat sich mittlerweile etwas gewandelt. Damals war es typisch für Bunte. Mich hat es außerdem auch persönlich sehr interessiert, weil ich viel in der Welt herumgekommen bin. Natürlich interessiere ich mich auch für fremde Kulturen und deswegen ist es eigentlich wichtig, auch mal in den Koran geschaut zu haben.
Ja, zumal auch hier in Deutschland über 2-3 Millionen auch Moslems leben. Das heißt, in der Nachbarschaft sozusagen wäre doch wichtig gewesen, was Sie gesagt haben, dass man auch diese Menschen auch vielleicht dadurch auch besser versteht.
Auch das ist richtig, ja.
Aber Sie haben doch für eine Sure sich sehr stark interessiert, mit dem Sie vielleicht beginnen wollten.
Ja, und zwar ist das die letzte, die 114. Sure. Die ist wie ein schönes Gebet, das Muslime, Juden, Christen gemeinsam beten und beherzigen sollten. Im Namen Allahs, des Allerbarmherzigen, ich nehme meine Zuflucht zu dem Herrn der Menschen, zum König der Menschheit, zum Gott der Menschen, dass er mich vor dem schleichenden, doch dann entfliehenden Einflüster befreie, welche böse Neigungen in das Herz der Menschen versenkt. Befreie mich von bösen Dschinnen und schlechten Menschen. Und das ist eigentlich ein Gebet, das wirklich jeder für sich beherzigen kann und beherzigen sollte. Und das ist ein echter Herzenswunsch.
Die letzte Sure ist praktisch für uns die erste Sure sozusagen, der die Menschen dieses Zusammenleben eröffnet, das Dialog eröffnet, die Bereitschaft zum Leben, gemeinsames Leben. Aber Sie haben ja den Koran aus einem anderen Anlass gelesen, also eher versucht zu finden, warum Muslime so handeln, so Fatwas geben. Der Grund war ja ein anderer. Vielleicht kommen wir auf diese Idee zurück.
Es scheint zunächst, wenn man sich mit der muslimischen Welt beschäftigt, gerade heute auch Leuten wie Osama bin Laden und Ähnlichen und Terroristen, dass der Islam eine sehr aggressive Religion ist. Und das kann ich eigentlich so nicht sagen. Ich finde es eigentlich eine tolerante Religion. Es beginnt zum Beispiel in der zweiten Sure, da heißt es in, ich nehme an, man sagt Vers, wie in der Bibel auch, im Vers 63, all denen, seien es Gläubige, Juden, Christen oder Sabäer, wenn sie nur an Gott glauben, an den jüngsten Tag und das Rechte tun, wird einst der Lohn von ihrem Herrn und weder Furcht noch Traurigkeit wird über sie kommen. Das ist doch schon eine Betonung des Gemeinsamen. Was diese drei großen Religionen, die ja auch alle in derselben Gegend entstanden sind, miteinander verbindet.
Und sich auch zur Zeit auch ergänzen können. Also.
Und auch ergänzen können, selbstverständlich.
Die haben einen gleichen Ursprung, das ist Abraham, der Urvater praktisch aller Religionen. Und warum nicht gemeinsam auf diese Lebensziel aufbauen? Denn es ist ja ein glückliches, ein Miteinanderleben.
Ja. So geht es eigentlich auch weiter in der zweiten Sure. In Vers 88 bis 90 heißt es, wir offenbarten bereits Moses die Schrift, ließen ihm noch andere Boten folgen, wir rüsteten Jesus, den Sohn Marias, mit überzeugender Wunderkraft aus und gaben ihm den Heiligen Geist. Als nun diese Schrift, in diesem Fall ist der Koran gemeint, ihnen von Allah gegeben worden war, welche die frühere bestätigte, obgleich sie früher um Beistand gegen Ungläubige Inzüchtige gebeten hatten, wollten sie jetzt diese Schrift, als sie kundgetan war, leugnen, Allahs Fluch liege daher auf diese Ungläubigen. Das ist natürlich jetzt die Frage, aber es bezeichnet die Erneuerung der alten Schriften. Es ist wie eine Bestätigung. Es ist natürlich nicht ganz klar definiert oder es wird erst später dann definiert, wer die Ungläubigen sind.
Aber hier sind die Juden und die Christen keine Ungläubigen in dem Sinne.
Sinne sind sie es nicht. Sie sind ja alles Menschen des Buches.
Genau, das haben wir in dem zweiten Verse schon erfahren.
Genau.
Dass eben diese Religionen sogar also gleiche Ziele haben.
Also jetzt sind wir bei den Ungläubigen. Hier werden sie etwas näher definiert in Vers 106 der zweiten Sure. Ungläubige, jene, die zwar die Offenbarung besitzen, die Juden, und die, welche heidnisch neben Allah an mehrere Gottheiten glauben, das sind die Christen, sie wünschen nicht, dass euch Gutes von eurem Herrn werde, doch Allah ist in unermesslicher Güte huldvoll, zu wem es ihm gefällt. Denn Allah ist voll unendlicher Gnade und allgewaltig. Das ist eigentlich das gleiche Bild, das auch die Bibel vermittelt. Dass Gott eine unendliche Güte besitzt, dass er gnädig und barmherzig ist, den Menschen ja sehr wohlwollend gegenübersteht. Das muss man schon sagen.
Aber man darf nur einen Gott haben, keine Aber Götter und keine andere, also Götter anbieten, neben Allah.
Das ist vielleicht der Streitpunkt zwischen Christen und Muslimen, dass die Christen Jesus Christus als oder Gott als den dreieinigen Gott sehen. Sie sehen, das ist jetzt eine Interpretationsfrage, jetzt wird es sicherlich theologisch werden, dass Christen Gott als Dreieinigkeit sehen und nicht als Monolithen, Das ist natürlich etwas, was Mohammed anders ausgedrückt hat, als er den Koran aufgeschrieben hat. Ja. Da ist Gott ein Einziger. Allah ist ein Einziger und für Muslime ist natürlich Christus ein Gott daneben. Und deswegen ist es für Muslime eher eine Sünde, ihn so zu verehren. Ansonsten muss ich sagen, ist dieser Koran ähnlich wie die Bibel das, was man ein Gesetzbuch nennt. Es gibt ein Grundgesetz und ein bürgerliches Gesetzbuch im Grunde. Es regelt die Ehe, die Familie. Es beinhaltet natürlich die gleichen Gebote, die auch schon im Alten Testament stehen, dass man nicht töten darf, dass man... Der Koran regelt das normale Zusammenleben. Er regelt sogar bis hin zivilrechtliche Dinge wie Scheidungen und...
Oder Verträge.
Verträge, selbstverständlich. Und ruft gleichzeitig zur Bescheidenheit auf, ähnlich auch wie die Bibel, und macht auf die Vergänglichkeit des Lebens aufmerksam.
Kann man das sagen, dass es eine Anleitung fürs Leben ist, fürs gemeinschaftliche Leben ist? Eine Anleitung, also nicht nur ein Gesetzbuch, sondern auch eine Art Anleitung, wie man sich in einer Gesellschaft als Mensch wiederfinden kann.
Ja, natürlich, absolut. Absolut, ja. Heute, wie gesagt, haben wir das bürgerliche Gesetzbuch, wir haben ein Grundgesetz, wir haben Regelungen, die überall festgeschrieben sind und an die wir uns eigentlich halten sollen. Und wer dagegen verstößt, wird natürlich bestraft. Das ist sozusagen, sind diese Bücher die Vorläufer aller Gesetzgebungen. Und natürlich beruhen unsere Traditionen, wie wir heute leben, wie unsere Gesetze geschaffen worden sind, unser gesamtes Zusammenleben beruht darauf. Bei uns in Europa ist es die christliche Grundlage und vielen anderen Teilen der Welt, in der muslimischen Welt, ist es der Koran.
Wie ist das zum Beispiel das Ehe hier geregelt? Das haben Sie auch gelesen. Was muss man da schließen? Ist das eine Art Ehevertrag, den man da abschließt? Oder wie haben sich denn die Moslems die Ehe vorgestellt?
Ja, es ist ein Ehevertrag. Die Rechte von Männern und Frauen sind definiert. Es ist etwas anders als im Christentum, weil die Möglichkeit, Muslimen die Möglichkeit eingeräumt wird, zwei oder drei, aber höchstens, wenn ich mich recht entsinne, vier Frauen haben zu dürfen. Das hängt sicherlich aber auch damit zusammen, dass Leben in den Wüstengebieten etwas schwieriger war und manchmal hat sicherlich ein Männermangel geherrscht und um den Fortbestand der Menschen dort zu sichern, ist es vielleicht sinnvoller, wenn ein Mann zwei Frauen hat und außerdem müssten die Frauen ja auch ernährt werden.
Also es war eine Art soziales Abkommen auch zwischen den Menschen.
Das denke ich, ja.
Münih FM, das türkisch-deutsche Magazin auf Lora München.
Münih FM, türkisch-almanca Magazinprogramme.
Was war denn noch besonders für Sie? Außer diese Eherechte, bürgerliches Gesetzbuch sozusagen, was hat sich noch für Sie herauskristallisiert?
Naja, es sind ähnlich wie in der Bibel auch, es gibt Hygienevorschriften. Also beispielsweise, wie man sich waschen muss, damit man nicht eben krank wird. Das sind alles Dinge, die Menschen ja auch gesagt werden müssen. Das lernt man heute als Kind, selbstverständlich. Man wird zum Beispiel auch vor der Trunkenheit gewarnt. Jeder weiß, dass Alkohol böse Folgen haben kann. Hier steht es auch schon im Koran, dass es so ist. Und wenn man sich daran hält, kann man sicherlich ein gesünderes Leben führen. Mhm. Und wenn damals schon geraucht worden wäre, hätte sicherlich auch ein Abschnitt dem Tabak gegolten.
Also es sind Hygiene und auch Gesundheitsvorschriften sozusagen enthalten,
ja,
die unser Leben auch nicht erschweren gerade, ja, und sehr erleichtern.
Ja, genauso, das hängt auch mit zum Beispiel mit dem Essen zusammen. Zum Beispiel, dass man Schweinefleisch nicht essen darf, weil es unrein ist. Das hängt natürlich auch mit Trichinen zusammen, die die Gesundheit der Menschen gefährden. Und in heißen Ländern dieser Welt sind Trichinen natürlich sehr viel weiter verbreitet als hier. Und heute ist sowieso durch die Schlachthöfe und die veterinäramtlichen Untersuchungen ist ja ausgeschlossen, dass Trichinen in das Fleisch sind, das wir verzehren. Das sind natürlich alles Dinge, die wichtig sind für das Überleben auch in den Gegenden damals gewesen. So ist es jedenfalls damals gewesen. Ob das heute noch so sein müsste, das weiß ich nicht. Das kann ich so auch nicht sagen.
Aber damals wurde das festgelegt, also es wird dann einfach weitergeführt, diese...
Natürlich, klar, das sind die Traditionen. Die
genau, also man hält sich an Traditionen, an bestimmte Werte und das ist eine davon.
Mhm. Und dann gibt es natürlich auch den Kampf um die reine Lehre. Hier wird explizit erklärt in der 5. Sure, Vers 73 und folgende. Wahrlich, das sind Ungläubige, die sagen, Allah sei Christus, der Sohn der Maria. Ja, sagt ja Christus selbst, o ihr Kinder Israels, dient Allah meinem und eurem Herrn. Wer Allah irgendein Wesen zugesellt, den schließt Allah vom Paradies aus und seine Wohnung wird das Höllenfeuer sein und die Gottlosen werden keine Helfer haben. Auch das sind Ungläubige, welche sagen, Allah ist der Dritte, einer von dreien. Denn es gibt nur einen Gott. Enthalten sie sich nicht, so zu sprechen, wird dieser Schriftbesitzer schwere Strafe treffen. Sollten sie daher nicht zu Allah zurückkehren und ihn um Verzeihung bitten? Denn Allah ist versöhnend und barmherzig. Christus, der Sohn Maria, ist nur ein Gesandter, so wie ihm Gesandte auch vorangegangen sind. Seine Mutter war eine wahrhafte und wahrhaftige Frau. Beide aßen gewöhnliche Speisen. So ist natürlich schon definiert, dass die Christen zumindest Gläubige zweiter Klasse sind. Aber ansonsten muss ich sagen, es gibt ja sehr viele Parallelen zwischen Koran und Bibel. In beiden wird Gott als gütiger und gleichzeitig als strafender beschrieben. Damit habe ich persönlich immer Probleme, denn ich denke mir, also es werden Höllenqualen beschrieben überall. Und ich denke mir, wenn Gott wirklich so gütig ist, und was ich hoffe, dass er es ist, dann wird er auch über die Fehler, die Menschen machen, vielleicht leichter hinwegsehen und sie nicht gerade so mit diesen furchtbaren Strafen bedrohen. Und natürlich gibt es auch hier den jüngsten Tag, an dem Rechenschaft abgelegt werden muss von jedem. Möglicherweise wird dann die Hölle, wenn es sie denn gibt, überbevölkert sein und der Himmel und das Paradies wird relativ leer sein. Das sind zum Beispiel gleiche Dinge, die sowohl in der Bibel als auch im Koran stehen.
Das ist schon ähnlichen, also.
Ja, aber ich denke, das hängt mit dem Ursprung der Religionen zusammen, die eben im Sinai beziehungsweise in der arabischen Wüste entstanden sind, wo es ja dann offenbar auch eben die Offenbarungen gab, Menschen Visionen hatten, das aufgeschrieben haben, so wie Moses, wie andere auch und eben auch wie Mohammed. Ja, dann ist er natürlich auch kämpferisch, der Koran und der Islam. So heißt es in der 9. Sure, Vers 123, O Gläubige, bekämpft die Ungläubigen, die in eurer Nachbarschaft wohnen. Lasst sie eure ganze Strenge fühlen und wisst, dass Allah mit denen ist, welche ihnen fürchten. Das klingt sehr kämpferisch, aber es sagt natürlich nichts aus darüber, dass der Kampf mit Waffen geschehen müsste. Denn man kann auch mit Worten kämpfen. Man kann diskutieren und versuchen zu überzeugen. Man kann eben in der Diskussion miteinander ringen. Und ich denke auch, dass hier vielleicht eher das Ringen gemeint ist und nicht unbedingt der bewaffnete Kampf.
Aber die strengen Moslems oder die bestimmte Gruppierung könnten die das so auslegen, dass das ob was mit den Waffen wäre.
Ja, aber
da ist Gefahr drin.
Das ist das, was, wenn man es wörtlich nimmt, kann man es so sehen. Aber der Koran ist wie die Bibel uralt. Der Koran ist etwa 1300, 1400 Jahre alt. Und damals, er ist wie die Bibel in einer Sprache geschrieben worden, die Menschen damals verstanden haben. Aber die Welt hat sich geändert, die Menschen sind, was heißt moderner, sie sind, die Zeit hat sich verändert. Also reden die Menschen heute auch anders. Und wenn Bibel oder Koran heute geschrieben würden, würden sie in einer anderen Sprache verfasst sein. Vielleicht weniger Interpretationsmöglichkeiten offen lassen, wie das zurzeit eben der Fall ist, zum Beispiel eben im Vers 123 der 9. Sure. Den Fehler der Gewalt haben ja die Christen auch gemacht mit den Kreuzzügen, obwohl die Bibel, gerade das Neue Testament, die Liebe lehrt und nicht die Gewalt. Ich glaube, also ob man nun jetzt islamische oder christliche Fundamentalisten, vor beiden sollte man sich eigentlich hüten.
Und dass eben diese Bücher sowas eigentlich gar nicht erst empfehlen, und aber man die Menschen halt entsprechend daraus interpretieren wollen. Das ist
ja
also das Negative daran.
Ich glaube, wenn man so etwas wörtlich nimmt oder den Koran so wie er ist oder auch die Bibel selbstverständlich wörtlich nimmt und danach lebt, dann würden wir heute in einer völlig anderen Welt leben. Ob sie Gott gefälliger wäre, das weiß ich nicht, denn es würde den Menschen sicherlich schlechter gehen, als es heute ihnen geht.
Auf jeden Fall strenger, also ganz strenger und kämpferischer.
Kämpferischer möglicherweise, und wir hätten sicherlich nicht den Fortschritt und das Leben insgesamt wäre schwerer, als er heute ist.
Aber gerade die Bücher wollen ja, dass das Leben vereinfachter wird, dass das Leben lebenswerter wird. Das sind ja doch die Ziele der Bücher, dass wir uns glücklich auf dieser Erde finden, dass wir eigentlich Taten begehen, die gottgefällig sind und nicht Taten begehen, die halt Gott später bestrafen würde im jüngsten Gericht. Also die Bücher sehe ich als eine Art Befreiung aus dem Schlechten, die zum Guten führen soll. Sowohl Bibel als auch Koran. Ich habe auch die Bibel gelesen. Mhm. Das hat mich ja genauso interessiert. Und da habe ich auch nichts entdeckt, was man jetzt mit dem Schwert, mit dem Kämpferischen, was Sie schon gesagt hatten. Also letztlich haben doch die Bücher eine Funktion, uns zum Guten zu führen.
Absolut, das ist richtig. Ich sage ja, das ist eigentlich die Anleitung zum Leben, zu einem friedlichen und guten Zusammenleben. Und natürlich muss man, wie das jedes Gesetzbuch auch tut, Fehlverhalten mit einer Strafe bedrohen und auch eben deutlich darauf hinweisen, was Fehlverhalten ist. Also muss man auch streng sein, oder sind diese Bücher natürlich auch streng, das ist richtig. Aber ich denke, man darf sie heute eben nicht mehr wörtlich nehmen. Vieles ist auch in der Bibel Bilder den Menschen erklärt worden, weil sie es damals anders nicht verstehen konnten. Adam und Eva beispielsweise, die ersten Bewohner des Paradieses, ist natürlich ein Bild, eine Legende. Oder durch die Forschung wissen wir, wie die Erde entstanden ist, wie sich Wasser und Kontinente getrennt haben, wie Leben entstanden ist, wie vielfältiges Leben entstanden ist, wie manches Leben, wie die Dinosaurier ausgestorben sind, wie Menschen sich langsam aus verschiedenen Säugetieren entwickelt haben. Also das konnten die Menschen damals alles nicht wissen. Und deswegen musste man natürlich irgendwie ein erklären, dass es ein Paradies gibt und die Vertreibung aus dem Paradies ja auch. Denn sonst würden wir alle im Paradies leben und wären froh und glücklich. Aber wir alle müssen arbeiten, müssen sehen, dass wir ein gutes Leben führen, dass wir mit unseren Mitmenschen klarkommen.
Und dafür ist die Anleitung, also die Bibel und der Koran, also diese Bücher, dass eben wir einen Miteinander hier auskommen können.
Münih FM, das türkisch-deutsche Magazin auf Lora München.
Münih FM, türkisch-almanca Magazin Programme.
Denn wir haben ja ganz am Anfang gelesen, oder die letzte Sure haben Sie ja rezitiert, dass es ja gerade die drei Religionen, also friedlich miteinander leben können.
Ja, sogar eigentlich müssen, sollten.
Sollten, sogar müssen, ja. Dass auch überall betont wird, dass eben Christen und die jüdischen Mitbürger auch gemeinsam an Gott glauben und anzuerkennen sind. Letztendlich basieren Fundamente auf diese drei Bücher des Zusammenlebens, was wir hier in Deutschland ja auch wiederfinden. Wir haben jüdische Mitbürger, wir haben Christen im Allgemeinen und Moslem leben auch als in unserer Nachbarschaft.
Genau.
Also das ist das, glaube ich, diese Botschaft für uns, dass eben wir gemeinsam leben sollten.
Ja, ja. Und ich glaube auch nicht, dass jeder für sich abgeschlossen leben sollte, sondern eigentlich offen auch für die anderen. Eben, dass man auch über seinen Glauben durchaus sprechen sollte, um auch mit dem, der einer anderen Glaubensrichtung angehört und anhängt. Ich glaube, das würde ein besseres Verständnis untereinander fördern. Und möglicherweise auch Schranken, die es vielleicht gibt, etwas einreißen.
Sie haben ja eine journalistische Sichtweise gehabt. Sie haben etwas gesucht, etwas finden wollen oder auch bestätigt wollen oder auch finden wollen, die für ihre Antwort gibt. Die Frage war ja ganz anderer. Wir haben ganz am Anfang gesagt, dass es um diese Frage steht, Khomeini und Salman Rushdie. Und aus diesem Anlass heraus haben Sie den Koran ja gelesen. Was hat sich denn als Antwort für Sie entwickelt aus dem Ganzen?
Es kommen hier, und das erklärt vielleicht auch, warum Muslime aus Palästina zu Selbstmordattentaten neigen. Es sind diese unglaublichen Paradiesversprechungen, die es zum Beispiel in der 47. Sure gibt. Dort wird das Paradies beschrieben, dort wird auch erzählt, wie Gläubige, wenn sie zu Allahs Sache stehen, so wird er euch auch beistehen und eure Füße festigen. Die Ungläubigen werden aber gewiss untergehen und ihre Werke wird Allah vergeblich machen. So steht das Bild des Paradieses, das den Gottesfürchtigen verheißen ist. In diesem fließen Ströme von Wasser, das nie verdirbt, Ströme von Milch, deren Geschmack sich nie ändert, Ströme von Wein, lieblich für die Trinkenden, auch Ströme von gereinigtem Honig und so weiter. Dieses Paradies wird natürlich denen verheißen, die für Allah kämpfen und für seine gerechte Sache kämpfen. Das ist natürlich sehr spannend und erstrebenswert, vor allen Dingen, wenn man, was der Koran ja auch sagt, dass man im Leben vielleicht nicht allzu viele Reichtümer anstreben sollte, denn der wahre Reichtum kommt ja erst später, nach dem Tod, eben im Paradies.
Das ist auch in der Bibel.
Auch in der Bibel ist es so, ja. Aber hier wird es in der 52. Sure beispielsweise, steht auch, die Gottesfürchtigen aber werden in Gärten wohnen und in Lust sich erfreuend an dem, was ihr Herr ihnen gibt. Und ihr Herr wird sie vor der Höllenqual bewahren. Esst und trinkt, freut euch über das, was ihr getan habt, und sitzet in Reihen auf Ruhekissen. Und wir werden sie mit Jungfrauen vermählen, die berücken mit großen schwarzen Augen. Also das sind alles Versprechungen von einer Welt, wie wir sie eigentlich alle anstreben und auch gerne hätten. Man könnte sich fast wünschen, dass es eines Tages so sein wird.
Also Paradies auf Erden sozusagen?
Nein, dass man überhaupt in dieses Paradies kommt. Ich muss gestehen, kein sehr gläubiger Mensch. Ich habe da gewisse Zweifel. Aber das sind schöne Versprechungen, das sind schöne Aussichten. Was für mich damals auch erklärt hat, weshalb beispielsweise eben auch, was ich schon zitiert hatte, diese kämpferische Seite des Korans, was erklärt, warum er manchmal uns so aggressiv erscheint. Das war damals ein Ding, was wir zu erklären versucht haben, warum das so ist und warum es Menschen gibt, die so kämpfen für das, was man, oder die so kämpfen in einem heiligen Krieg, was immer ein heiliger Krieg sein mag, irgendjemand wird es erklären. Denn der wird ja dann mit dem Paradies belohnt werden. Und das ist natürlich eine erstrebenswerte Sache. Aber das eben zu verstehen, dazu muss man auch den Koran lesen.
Aber da steht auch irgendwo, du sollst nicht töten. Also Leben beenden ist eine Sache von Gott. Wer Leben gibt, also der Leben schenkt, der nimmt es auch. Ja. Aber das ist Allah selber. Ja. Und da würden sie ja widersprechen eigentlich, oder nicht? Also da werden sie ein Gebot des Korans ja widersprechen, indem sie auch andere Menschen zuleide tun.
Ja, das ist richtig. Ja, das ist absolut richtig. Und das ist eben das etwas, was ich auch nicht verstehe und weshalb ich eben denke, wenn man den Koran oder auch die Bibel wörtlich nimmt, dann muss man sich auch an das Tötungsverbot halten. Egal, was da passiert.
Also sogar sich selbst töten. Also Selbstmord ist letztlich auch verboten.
Ja, ist in der katholischen Kirche auch eine Sünde. Auch weil das eben verboten ist. Und ich finde auch dieses Tötungsverbot, sprich gegen die Todesstrafe, wie sie auch beispielsweise im ja doch sehr christlichen Amerika oder vielleicht auch fundamentalistisch christlichen Amerika ja sehr exzessiv praktiziert wird. Nein, ich denke, dass man Todesstrafen, Koran oder Bibel, zumindest dem Neuen Testament, nicht belegen kann.
Also somit bestehen sehr viele Parallele zwischen diesen Religionen, die wir auch in Deutschland wiederfinden. Und was ist jetzt da aus diesem Artikel geworden? Sie haben jetzt das Ganze gelesen, Ganze studiert. Haben Sie darüber einen Artikel geschrieben in der Bunten?
Wir haben damals eine Geschichte über den Islam gemacht. Wir haben also Salman Rushdie und seine satanischen Verse zum Anlass genommen und haben die Stellen, die ich jetzt nicht mehr auswendig weiß, zitiert, die zu dieser Fatwa geführt haben. Und haben gesagt, okay, und jetzt, das ist passiert. Und wer sind eigentlich diese Menschen? Sind sie so wie grausam? Sind sie nett? Sind sie, wie sind sie wirklich? Dann haben wir eigentlich versucht, neutral zu erklären, wer sind die Muslime? Wer sind Araber? Wer sind Schiiten? Wer sind Sunniten? Was sind die Heiligtümer? Woran glauben sie? Was steht im Koran? Welche wichtigen Stellen stehen im Koran? Kann man mit dem Koran beispielsweise das erklären, diese Aggressivität erklären? ist das ein Missionsgebot mit Schwert, mit Feuer und Schwert. Und da diese Fragen haben wir damals versucht zu beantworten.
Ich bedanke mich herzlich fürs Gespräch, dass auch die, also Islam von einem deutschen Journalisten untersucht wurde für die deutschen Leser. Gerade in einer illustrierten Zeitung, wo auch andere Themen ja eigentlich im Mittelpunkt sind, dass wir über sie sehr viel erfahren könnten, über den Koran natürlich auch. Danke herzlich.
Danke auch.
Münih FM, das türkisch-deutsche Magazin auf Lora München.
Münih FM, Türkçe-Almanca Magazin Programmı.